Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedick und mit meinem heutigen Gast werden wir uns anschauen, welches Geschichtsbild uns denn Brettspiele vermitteln. Und in diesem Sinne darf ich an meiner Seite erst einmal begrüßen Lukas Boch. Hallo Lukas, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hi Marvin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Den Lukas stelle ich euch natürlich gerne auch noch mal kurz vor. Er hat katholische Theologie und Geschichte an der Universität in Münster studiert. Er promoviert auch im Bereich der Brettspielforschung. Dazu wird er sicherlich gleich noch mal etwas mehr sagen. Und er ist auch aktiv in diesem Bereich, was die Wissens- und Wissenschaftskommunikation angeht. Denn er betreibt das Projekt Board Game Historian, wo er viel auf Instagram unter anderem darüber berichtet, ja, wie Brettspiele unser Geschichtsbild prägen. Und es dürfte klar sein, dass wir uns da heute vor allem auch das klösterliche Geschichtsbild anschauen, beziehungsweise das Geschichtsbild über Klöster. Und er ist aber nicht nur bei Boardgame Historian unterwegs, sondern er ist auch ein Teil von Mittelalter Digital. Und Mittelalter Digital kennt ihr vielleicht schon, denn Tobias Enseleit war ja auch schon in dieser Podcast-Reihe mit dabei. Und mit Mittelalter Digital hat das Badische Landesmuseum auch eine sehr umfangreiche Themenreihe auf Instagram durchgeführt. Also wenn ihr da nochmal wirklich tief auch in die Grundlagen einsteigen wollt, warum Christentum und Religion so wichtig sind für das Verständnis des Mittelalters, dann schaut da auf jeden Fall gerne nochmal vorbei. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ja, mit Tobi von Mittelalter Digital habe ich über Filme und Serien gesprochen, die mittelalterliche Klöster thematisieren. Unser Aufhänger heute ist so ein bisschen einerseits zu fragen, vermitteln denn Brettspiele ein anderes Geschichtsbild, aber es gibt auch noch einen sehr aktuellen Anlass, denn es ist, oder es erscheint in diesen Tagen besser gesagt, ein neues Brettspiel, das den Campus Galli thematisiert, beziehungsweise das Thema des St. Galler Klosterplans, und der ist euch ja auch schon aus dieser Podcast-Folge oder aus dieser Podcast-Reihe ganz gut bekannt. Also ihr seht, Brettspiele sind insofern relevant, da sie auch die Reichenau tangieren. Aber
dadurch sind sie natürlich Kulturerbe.
Dadurch sind sie natürlich auch Teil des Kulturerbes, genau. Aber vielleicht erstmal tatsächlich ganz grundlegend. Also wir beide sind vermutlich beide in so einer gewissen Bubble drin. Aber kann man denn davon durchaus sprechen, dass Brettspiele in den letzten Jahren einen Boom erlebt haben und dadurch auch gesamtgesellschaftlich relevanter geworden sind und dadurch vielleicht auch mehr unser Geschichtsbild prägen?
Ja, vielen Dank, absolut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, Sie können ja oder ihr könnt ja selber mal überlegen bei euch zu Hause, was ihr für Brettspiele rumliegen habt. Ich glaube, es gibt wenig Familien, die nicht zumindest ein Monopoly, Risiko oder so eine Spielebox von Schmidt, so 100 Spielen in einer Box, das kennt jeder, finde ich immer noch sehr wahnsinnig, haben. Aber worum es mir geht, ist das moderne Brettspiel. Und um das vielleicht einmal ganz kurz historisch aufzugreifen, dauert nicht ewig, da ist eine Entwicklung, die wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig fassen können. Dort hat sich dann auf einmal in Deutschland so eine ganz eigene Brettspielkultur entwickelt. Und das Ganze kumuliert eigentlich in den 80er Jahren mit der Gründung von Spiel des Jahres 1978. Das kennen bestimmt auch viele der Zuhörerinnen. Auch hier wieder, wenn es zu Weihnachten ein Brettspiel gibt, häufig eins von Spiel des Jahres. Und das machen die Kritiker und Kritikerinnen dort auch sehr gut, würde ich sagen. Genau, dann gab es 1981 die Gründung der Spielbox. Das ist ein eigenes Magazin, das über Brettspiele berichtet hat, was sich auch finanziell selbst getragen hat. Und dann, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, die Gründung der Spiel. Damals noch Deutsche Spielertage in Essen. Und das ist so die Grundlage, aus dem dann ein eigenes Biotop entstanden ist, wo dann quasi die German Games entwickelt wurden. Und Catan, so, das ist die letzte Stufe mit der kleinen Historie, kennen bestimmt auch sehr, sehr viele Menschen, von Klaus Teuber 1995 rausgekommen, hat auch direkt Spiel des Jahres gewonnen. Und das ist so das, was wir als German Game bezeichnen, mittlerweile Eurogame, und das wirklich, wie du es gesagt hast, Marvin, eine Renaissance ausgelöst hat. Das heißt, das sind Spiele, wo wir in Welten entfliehen können auf der einen Seite, die aber auf der anderen Seite, und das ist eben das, was dieses German Game in Anführungszeichen ausmacht, sehr eng verzahnte Mechaniken haben, über die wir dann versuchen, ja, Siegespunkte zu erlangen, aber eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das kommt irgendwie mittlerweile sehr gut an. Immer mehr Leute spielen, um ein paar Zahlen zu nennen. Die Spiel besuchen pro Jahr über 200.000 Spielerinnen aus der ganzen Welt. Dort werden dann auch Neuheiten vorgestellt. Also die ganze spielende Gemeinschaft fiebert quasi erst entgegen. 1.500 Neuheiten haben wir da circa. Also um ehrlich zu sein, sind es wahrscheinlich eher 1.200, weil viele Leute, also so Neuübersetzungen werden auch als Neuheiten angekündigt. Aber um das festzuhalten, also Deutschland ist als Spielstandort extrem wichtig und immer mehr Menschen spielen. Das hat auch Corona begünstigt, so dramatisch diese ganze Entwicklung war. Dem Brettspielen hat es geholfen, aber der Trend ist weiter, ja, im Steigen. So viel dazu vielleicht einmal.
Und du hast die Klassiker schon genannt, Risiko, aber auch Siedler von Catan und so weiter. Jetzt erstmal Brettspiele, die man vielleicht eher in so einem historischen Setting verorten würde. Und wenn man sich jetzt denkt, als jemand, der vielleicht nicht so viel Kontakt mit Brettspielen bisher hatte, ja, das dürfte es dann gewesen sein. Dem empfehle ich, wie gesagt, den Instagram-Kanal von Boardgame Historian, weil da werdet ihr sehen, was da teilweise auch für eine Flut an historischen oder besser an Neuerscheinungen mit historischem Sujet quasi erscheinen und ja auch dann gespielt werden.
Danke dafür übrigens, Marvin. Das finde ich auch immer ganz, also terminologisch ganz, ganz wichtig, weil historische Brettspiele, ich merke das immer mehr, würden wir wirklich bezeichnen als sowas wie Zenith zum Beispiel, also wirklich alte Spiele und dann eben historisierende Spiele oder Spiele mit historischem Thema. Irgendwie kommt das einem so klein kariert vor, aber wenn man dann anfängt, darüber zu schreiben, wird es auf einmal echt wichtig, das auseinanderzuhalten. Vielleicht ganz kurz zu Boardgame Historian, weil du schon angesprochen hast. Es ist eben so spannend. Also viele der Themen, also was wir bei Boardgame Historian versuchen, ist zu schauen, wie wird denn eigentlich in Brettspielen Wirklichkeit verhandelt. Also was für Themen treten dort auf, welche gesellschaftlich relevanten Bedingungen. Und es ist echt interessant zu schauen, dass historische Themen tatsächlich und auch gerade das Mittelalter, da können wir später nochmal drüber reden, das Thema ist, das mit am meisten in Brettspielen vorkam. Aktuell sehen wir so einen Trend zu Naturthemen, aber die Geschichte, die Vergangenheit an sich bietet anscheinend ganz viel Potenzial für Spieleautorinnen, mittlerweile auch Spielautorinnen, genau, um das Ganze zu verpacken.
Und vielleicht nochmal als ja popkulturellen Rückgriff auf die Folge mit Tobias, da hatten wir für die Filme und Serien vor allen Dingen auch festgehalten, dass der Bischof ist immer der böse Antagonist, der Fiesling, die Mönche sind teilweise sehr dem regulären Leben entrückte Gestalten und Gestalten durchaus als bewusst gewählter Begriff, weil da doch sehr komische Zuschreibungen auch häufig stattgefunden haben, dass die alle möglichen Laster in sich vereinen etc. Das Kloster als ein ja sehr abgeschiedener und damit auch weltfremder Ort, so wird es vor allen Dingen auch im Namen der Rose gezeigt, aber eben auch in anderen.
Ich habe den Film doch gesehen letztens. Ja, das ist genau. Großartig, was die da für Menschen zusammengetragen haben. Das ist schon beeindruckend.
Genau. Also das vielleicht nochmal so ein bisschen als Hintergrund dazu, was wir da festgehalten hatten und natürlich Bruder Tuck, so als die ja eher positiv konnotierte Mönchsfigur, die sich aber eigentlich so gar nicht mönchisch verhält, indem sie sich eben dem Suff und dem Schmausen hingibt und eben auch außerhalb einer Klosteranlage unterwegs ist. Und wir wollen jetzt so ein bisschen schauen, wie könnte denn das Geschichtsbild zu Klöstern im Brettspiel aussehen? Und ich hatte schon erwähnt, wir haben so ein bisschen den Aufhänger, dass jetzt gerade dieses Spiel Campus Galli erscheint in den kommenden Tagen. Also da könnt ihr euch schon mal umsehen. Gut, Campus Galli ist natürlich einerseits erstmal vom Namen her auch dieses experimental-archäologische Projekt in Meßkirch bei Sigmaringen. Dazu haben wir ja auch schon eine eigene Podcast-Folge, die verlinken wir euch ganz unten einfach in der Episodenbeschreibung, da könnt ihr nochmal nachhören. Und zum historischen Kontext des St. Galler Klosterplans haben wir ja auch schon berichtet, wie in der Anmoderation angesprochen, also auch da die entsprechende Folge einfach unten in der Episodenbeschreibung nochmal zum Nachhören.
Optimal vorbereitet.
Und insofern, Lukas, kannst du direkt mit dem Brettspiel als solchem einsteigen. Was erwartet uns da? Was muss man tun? Welche Mechaniken gibt es? Wie gewinnt man?
Ja, genau. Vielleicht erstmal zu Beginn, von wem das Ganze kommt, weil das relativ spannend ist. Und zwar von Steffen Bogen steht auf der Schachtel. Der Ganze ist aber Professor Dr. Steffen Bogen von der Uni Konstanz. Dort lehrt er unter anderem, ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz falsch, Kunstgeschichte auch mit. Und er hat selber, also es ist kein unbekannter Autor, er hat auch einmal schon mal Spiel des Jahres gewonnen, und zwar mit dem Spiel Camel Up. Und hat zuletzt auch ein Buch rausgegeben mit dem Zufallspielen Würfel, Karten, Zahlen, Quanten, wo er ein bisschen Einblicke in seine Spielautorenwerkstatt gibt. Also kann man auch auf jeden Fall empfehlen, das Buch. So, und Steffen Bogen hat sich eben zusammengetan mit dem Verlag Hutter Trade, also Hochgames, und die haben dann eben angefangen, zum Jubiläum tatsächlich der Reichenau, das war auch so ein bisschen mit die Idee, dieses Spiel Campus Cali herauszubringen. So, und unsere Idee ist jetzt, jetzt kommen wir zum Punkt, dass wir auf Grundlage eben dieses St. Gallener Klosterplans, hier steht es auch so schön, mit diesem Brettspiel kannst du dir den Pergamentplan und die Klosterbaustelle ins Wohnzimmer holen. So steht es in der Spielbeschreibung. Unser Ziel ist jetzt eben gemeinsam, wohlgemerkt, diesen Klosterbau zu vollenden. Wichtig ist dabei, wir können das Ganze kooperativ oder kompetitiv spielen. Das heißt, entweder wir versuchen wirklich zusammen den Klosterplan zu bauen oder wir machen es auch zusammen, aber dann wollen wir natürlich diejenige sein, der am meisten beigetragen hat zu dieser ganz wunderbaren Leistung. Das Spiel ist in seiner Grundstruktur ein Plättchen-Legen-Spiel, so ein Puzzlespiel, müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Also wir haben tatsächlich diesen Plan vor uns liegen mit unterschiedlichen Gebäuden. Und ihr kennt ja den St. Gallener Klosterplan mit den ganzen, ich glaube, 52 Gebäude sind es insgesamt, die darauf zu finden sind. Und wir müssen jetzt der Reihe nach immer wieder Plättchen quasi platzieren. Und da muss man ein bisschen gucken, dass die eben passen. Und es gibt noch verschiedene Farben, die man beachten muss. Und je nachdem, wie gut man das Ganze platziert, darf man eben Baumeister einsetzen. Und je mehr Baumeister man am Ende hat, desto mehr Punkte generiert man. Das ist so ein bisschen die Idee. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an. Die Frage ist natürlich, wie kommt denn jetzt eigentlich so das Klosterthema mit da rein? Und da geht es schon damit los, dass wir quasi zwei Pools haben, woraus wir diese Plättchen nehmen können. Das ist einmal die Bauhütte. So, da kommt man eben relativ einfach in Anführungszeichen dran. Und dann gibt es noch den Gebetsbeutel. Der ist ein bisschen weird. Also müsst ihr euch vorstellen, da sind quasi diese Plättchen in einem Beutel drin. Und durch die Seherin können wir in diesen Beutel greifen und uns quasi Plättchen rausnehmen. Das finde ich schon mal so anfänglich eine ganz nette spielmechanische Verwebung. Und das Schöne an Campus Cali finde ich persönlich, dass es modular aufgebaut ist. Das heißt, ihr fangt mit relativ einfachen Regeln an. Das, was ich gerade eigentlich erzählt habe. Es gibt dann noch so Aufgaben der Äbtissin, die man während des Spiels erledigen kann. Und dann gibt es aber immer mehr Module. Im zweiten Modul kommen zum Beispiel Bücher und Gäste des Klosters hinzu. Da kann ganz viel historische Referenz auf einmal aufgebaut werden. Und als drittes kommen noch zusätzlich Gefahren mit hinzu. Also dann kann auch mal die Klosterbibliothek abbrennen, was sehr unangenehm ist, wenn man vorher viele Bücher hergestellt hat. Das ist so ein bisschen die Grundstruktur. Also ganz kurz nochmal, es ist quasi ein Familienspiel. Das heißt, es ist leicht zugänglich, was durchaus, wie ich finde, sehr nett gemacht ist. Genau, und deswegen auch wirklich die Möglichkeit, mit der ganzen Familie das zu spielen.
Du hast jetzt schon verschiedene Themen angeschnitten, die natürlich auch Teil des St. Galler Klosterplans sind. Also da haben wir ja auch mit diesen 52 Gebäuden sehr, sehr viele Prozesse und Alltagsabläufe, die gewissermaßen durch die Nennung ihrer Gebäude ja auch einen Ort im Kloster bekommen und dadurch als solche ausgezeichnet werden, dass sie wichtig sind so für diesen regulären Klosteralltag. Ich würde sagen, dass das, was das Spiel vermitteln will, ist jetzt erstmal schon mal ein bisschen breiter aufgestellt als jetzt diese sehr weltabgewandten Mönche. Du hattest auch erwähnt, mit den Besuchern zum Beispiel, da wird ja schon so eine gewisse Vernetzung auch deutlich. Also vielleicht kannst du in dem Punkt noch mal ein bisschen ausführen.
Ja, absolut. Also dann sind wir jetzt quasi schon im zweiten Schritt. Also der Frage, wie denn jetzt eigentlich ein Brettspiel es schaffen kann, das historische Thema ins Spiel tatsächlich reinzubringen. Und wie du schon sagst, es gibt eben ganz unterschiedliche Gäste, die ins Spiel kommen können. Das sind tatsächlich ganz einfache Personen, sowas wie ein Korbflechter gibt es zum Beispiel, Markt, Knecht. Es gibt aber auch sowas wie die Bettlerin, der Kranke und die Witwe. Und das Schöne ist jetzt, diese Gäste bringen dir halt nur dann Punkte, wenn sie ausspielst, wenn die Gebäude, in die sie quasi rein sollen, bereits vorhanden sind. Das heißt, ne, wenn du beispielsweise, jetzt wie geht's hier zum Beispiel, es gibt den Pergamenter oder den Lehrer, das heißt, wenn da das Skriptorium zum Beispiel fertig ist, dann kriegst du extra Punkte. Das heißt, das Spiel schafft es auch, nicht nur die Persönlichkeiten im Spiel vorkommen zu lassen, sondern, auch wieder so ein bisschen puzzelmäßig, wenn du die passenden Gebäude hast, die bereits da sind, kriegst du quasi extra Punkte. Das finde ich auch nochmal ganz schön gemacht. Das heißt, ganz spielerisch lernst du im Endeffekt dadurch, wie das Ganze funktioniert und sie haben eben ganz bewusst auch diesen Aspekt der Armenfürsorge mit reingenommen. Das heißt, es gibt den Kranken, es gibt die Bettlerin, die in vielen Spielen mit Klostersetting eigentlich nicht vorkommen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, Harald Lieske ist der Illustrator des Spiels. Und das finde ich auch sehr schön, dass er sich hier ganz bewusst an mittelalterlichen Illuminationen orientiert hat. Und ihr kennt, wenn ihr Epochentrotter und diese ganze Mönchsgeflüster-Podcast-Reihe schon gehört habt, habt ihr sicher schon von diesem ganz besonderen Bild von Otto dem Dritten gehört, was ja auch auf der Reichenau hergestellt wurde, der kommt zum Beispiel auch ganz häufig auf so Karten vor. Das finde ich ganz schön gemacht. Also so wird eben quasi auf der einen Ebene versucht, das Ganze einzubinden. Das andere, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Bücher die man in diesem Spiel produzieren kann, nicht einfach nur Buch heißen, sondern unterschiedliche Titel tatsächlich sind, die in der Reichenauer Klosterbibliothek vorhanden gewesen sind. Da haben wir zum Beispiel ein Professbuch, ein Comptus oder die Grammatik. Also ganz unterschiedliche Bucharten, die wiederum dafür zu führen, eine Affordanz, eine Aufforderung sind, sich mit diesen historischen Sachverhalten auseinanderzusetzen. Da vielleicht nochmal ganz schön, unter diesen Büchern gibt es natürlich auch den Klosterplan selber. Und der bringt einen Punkt, während alle anderen Bücher nur einen halben Punkt geben. Das heißt, hier haben wir auf einer ludologischen Ebene auch nochmal eine Argumentation für die Bedeutung dieses St. Gallener Klosterplans.
Nachdem wir uns ja schon historisch mit dem St. Gallener Klosterplan beschäftigt haben, ist jetzt für mich die Frage unausweichlich, tauchen dann auch Reginbert und Wallafried Strabo in dem Spiel auf?
Leider nur in der Einleitung. Aber vielleicht ganz spannend, dass die dann tatsächlich auch mit aufgeführt sind. Also es gibt ja durchaus da Fragen, ob das Ganze wirklich mit daherkommt. Jetzt hoffe ich, habe ich nicht komplett ins Klo gegriffen. Das sind doch die, die das Ganze hergestellt haben. Ja, gut Glück gehabt. Marvin nickt gerade. Genau, also die kommen am Anfang mit vor in der Einleitung. Und das ist uns auch wieder spannend, nur ganz kurz für Brettspiel. Das heißt, durch die Tatsache, dass ein Brettspiel zum Beispiel bestimmte historische Argumentationen oder Sichtweisen abdruckt, wird es natürlich Teil des historischen Diskurses, weil dadurch auf einmal bestimmte Meinungen nochmal anders Leuten vermittelt.
Ja, auf jeden Fall. Und was du bisher ausgeführt hast, klingt ja jetzt alles erstmal, ich sag mal, recht quellennah. Wir wollen aber ja jetzt auch so ein bisschen auch den Blick nochmal etwas weiten auf andere Spiele, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, jetzt habt ihr euch halt das authentischste Spiel rausgegriffen und das ist irgendwie nur so ein Leuchtturm und alles andere ist so, Wie gesagt, jetzt bei Campus Galli klingt es erstmal quellennah, aber hast du in der Beschäftigung mit dem Spiel trotzdem gewisse Geschichtsbilder ausgemacht, von denen du sagen würdest, die sind gerade en vogue und sind deswegen auch gerade in dieses Spiel eingeflossen oder vielleicht auch prominent dargestellt worden? Also ich denke, aus einer emanzipierten, teilweise auch feministischen Sicht des 21. Jahrhunderts ist zum Beispiel sehr augenfällig, dass hier eine Äbtissin gewählt wird, obwohl das Kloster Reichenau und das Kloster St. Gallen, also die eigentlich im historischen Prozess beteiligten Klöster, an und für sich reine Männerklöster waren.
Da ist es wieder ganz spannend. Durch meine Arbeit als Brettspielforscher habe ich auch viel Kontakt zu Verlagen. Und ich habe die Anleitung von Campus Galli, quasi die verschiedenen Schritte, mitverfolgt. Und tatsächlich warst du erst ein Abt. Das Ganze ist erst im Verlauf des Ganzen zu einer Äbtissin umgewandelt worden, was ich tatsächlich sehr begrüße, weil es gibt, nur ganz kurz schon mal vorweggegriffen, es gibt viele Spiele mit Kloster-Setting, also die nur in einem Kloster spielen. Aber es gibt nur ein einziges, was in einem Nonnenkloster spielt. Und das ist auch noch Nuns on the Run. Genau, Dodging, Naughty, Novices, also das ist auch ein bisschen wild gemacht, deswegen, wir brauchen definitiv mehr Äbtissinnen, aber du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also historisch, triftig war es quasi in diesem Kontext anders. Das Spiel löst es aber dadurch, wie ich finde, ganz schön auf, dass gesagt wird, dass quasi ein Kloster, was nicht näher genannt wird, auf Grundlage des Plans quasi jetzt dieses Kloster errichtet werden soll, ne? Aber ja, klar. Also es ist besonders, dass es eine Äbtissin ist. Ansonsten, abgesehen davon, ist das Spiel tatsächlich im Sinne von Geschichtsbildern würde ich sagen, sehr neutral, was aber auch damit zusammenhängt, dass es eben ganz eng mit Historikerinnen, Wissenschaftlerinnen von der Reichenau beziehungsweise von Westkirchen zusammen erstellt wurden. Ich würde sogar sagen, dass das Spiel es gut schafft, sogar diesen historischen Kontext mit aufzugreifen. Zum Beispiel gibt es die Karte Engel. So, also Engel kommt tatsächlich im Spiel vor und die sind dann besonders stark. Da darfst du dir halt irgendeinen Teil aussuchen. Genau. Und dadurch, dass das Spiel generell sehr wenig narrativ ist, sondern eigentlich mehr mechanisch, hast du dann auch nicht so viele Bildkontexte. Und gerade auch, weil Illustrationen halt tatsächlich auf mittelalterlichen Illustrationen abgebildet ist. Also das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine sehr triftige Möglichkeit, das Spiel das Thema abzubilden. Genau, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, was es sonst noch für andere Spielarten gibt. Aber für Campus Galli, das, was ich bis jetzt gesehen habe, es kommt ja wirklich erst zu Spiel raus, es ist wirklich herausstechend, gerade eben auch dadurch, dass diese ganze Frage nach, ne, also womit verbinden wir Klöster? Wir verbinden Klöster mit Wirtschaft irgendwie, kommt vor, ist klar, kommt ganz häufig vor. Dann sowas wie Transzendentalität kommt natürlich vor, auch in vielen Spielen, aber diese ganze Frage der Armenfürsorge, das ist eigentlich etwas, was ausgeklammert wird häufig und das kommt in dem Spiel häufiger vor. Also da haben wir zum Beispiel die Karte Almosen, die behandelt wird. Oder auch noch was Schönes, es gibt noch Karten, die die Gebetszeiten der Mönchen mit reinspielen. Es gibt die Vespa, Matutin, Komplett und Laudes, genau, die mit aufkommen. Also das gefällt mir eigentlich dahingehend sehr gut.
Spielmechanisch kann ich jetzt quasi den Blick schon etwas weiten, weil wir auch noch auf ein, zwei, drei andere Spiele zumindest so im Groben mal schauen wollen. Und du hattest schon meinen Podcast Epochentrotter erwähnt. Da haben wir ja auch schon mal zu Brettspielen gesprochen
lang,
und hatten
lang
uns damals, lang tatsächlich, hatten uns damals das Spiel Orléans angeschaut.
Genau.
Und wenn ich mich richtig erinnere, sind da ja zum Beispiel die Mönche auch die Joker. Also eigentlich die Figuren, die du in alle Plätze oder in alle Slots quasi reinsetzen kannst. Und das ist ja schon mal grundlegend positiver konnotiert als das, was wir teilweise dann ja insgesamt, würde ich fast sagen, eher in der narrativen Geschichtsdarstellung oder in narrativen Geschichtsbildern sehen, wo jetzt auch unabhängig von Film und Fernsehen, aber auch in historischen Romanen und so häufig die Mönche eben dieses vor allen Dingen erstmal Weltabgewandte haben und insgesamt mit dem eher negativeren Kirchenbild zu kämpfen haben.
Ja, absolut. Das ist auch eine der Hauptfragen tatsächlich, womit ich damals gestartet bin bei meiner Dissertation. Also du hast es ja am Rande schon erwähnt, also ich bin Kirchenhistoriker eigentlich so, bin hier am Seminar für Historische Theologie und ihre Didaktik angestellt. Und meine Idee war wirklich nachzuschauen im Sinne der Kirchengeschichtskultur, welche Bilder von Kirche, Klöster finden wir eigentlich in diesen Spielen. Und vor allem warum? Das ist ja eigentlich die nächste spannende Frage. Und es ist wirklich so, dass die Kirche des Mittelalters in Brettspielen erstaunlich positiv einfach wegkommt. Also du hast gerade schon einen Mönch angesprochen. Wenn der vorkommt, ist es entweder eine Person, die als Joker hantiert, sonst aber auch positive Vorteile bringt. Häufig klassische Bild des trinkenden, wohlbeleibten Bruder Tax. Du hast es angesprochen als Archetypen, der immer wieder vorkommt, auch total spannend, weil Bruder, also dieses Bild des verfressenen Mönches ja eigentlich während der unter Luther ja als absolut abwertend dargestellt wurde. Also das ist auch etwas damals ganz fui, so und heute hui, weil irgendwie können wir uns mit diesen Personen noch mehr identifizieren. Genau, und Klöster sind auch richtig toll. Also wenn du ein Kloster in einem Brettspiel bauen kannst, dann kannst du davon ausgehen, es gibt entweder Punkte oder du darfst mehr Karten auf der Hand halten, zum Beispiel in Catan, dem Kartenspiel, weil es eben für Fortschritt steht. Also das heißt, wir finden wirklich übergreifend eigentlich Klöster als Orte des Fortschritts, des wirtschaftlichen Vorbildes. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, das liegt auch am Medium selbst begründet. Denn Brettspiele sind häufig Spiele, in denen wir etwas aufbauen. Also es geht weniger um die Geschichte, wie in vielen digitalen Spielen, sondern mehr um die Mechanik. Das heißt, wir errichten etwas. Das heißt, ganz generell gibt es eigentlich eher positive Dinge, weil warum willst du was bauen, was dir Nachteile bringt? Da gibt keinen Sinn. Außer du kannst es zum Gegner reinwürgen, dann vielleicht. Aber trotzdem, für Leute, die sich mit Medievalism beschäftigen, meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessantes Feld. Genau, also.
Und bei Campus Galli greift die Logik, also Campus Galli dem Brettspiel, greift die Logik ja, würde ich sagen, fast genauso, weil die Bauhütte als etwas eher Weltlicheres dir zwar die einfachen, aber weniger Punkte verschafft, wohingegen du Gebetsbeutel hast.
Genau, die sind dann nochmal was Cooleres.
Wobei du im Gebetsbeutel ja scheinbar vielleicht ein bisschen mehr Invest machen musst, aber am Ende mehr rausbekommst und da ist jetzt nicht, steht jetzt nicht explizit Kloster dran, aber es greift zumindest diesen christlich-kirchliche Komponente auf. Ja. Genau, ja.
Nee, absolut. Also, weil du jetzt Campus Galli nochmal angesprochen hast, ich hoffe, das ist okay, dass ich zu weit hüpfe, sonst sag Bescheid. Also, wir müssen, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen Spielen, die Klöster, Klerus etc. als Teil der mittelalterlichen Spielwelt einsetzen. Beispielsweise Orléans. Wir haben einen Stand. Die Mönche, so Kleriker, und spielen, die wirklich komplett im Kloster spielen, also es als Setting nutzen, sowas wie Campus Galli. Das allein ist ja schon mal spannend. Das ist wirklich, also es gibt eine ganze Reihe an Spielen, die nur im Kloster spielen. Und die kann man nochmal unterteilen, witzigerweise, in zwei große Gruppen. Einerseits Wirtschaftsromantik, könnte man das nennen. Ora et Labora ist da zum Beispiel ein schönes Beispiel von Uwe Rosenberg. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommt nämlich dieses finstere Bild doch ein bisschen mit rein, Klöster als Orte der Geheimnisse und des Verbrechens. Und, wenn ihr jetzt hier schon ein bisschen zugehört habt, werdet ihr natürlich alle wissen, worauf das fußt. Und der Name der Rose ist hier einfach nicht zu leugnen. Also schon das erste Spiel, was ich da identifizieren konnte, hat ganz klare Reminenzen daran von 1993, das Geheimnis der Atei. Und das zeigt sich auch immer wieder, warum Klöster eigentlich so spannend sind für Brettspielautoren. Denn Klöster bieten so unglaublich viel Potenzial. Sie haben eben im Endeffekt wirtschaftliche Aspekte, die toll für Brettspiele sind. Sie haben aber auch gleichzeitig dieses Geheimnisvolle und die Bibliotheken, die auch ganz toll sind, um sie in Brettspielen zu verpacken. Also Klöster haben ein hohes ludologisches Potenzial oder ludisches Potenzial, würde ich so sagen.
Das musst du, glaube ich, nochmal den Begriff etwas aufschlüsseln.
Also Ludus ist quasi, es gibt in der Spieleforschung, gibt es Unterscheiden zwischen Paideia und Ludus. Paideia ist das freie Spiel, während Ludus das regelgeleitete Spiel ist. Und genau, Ludus, ne, für ludisches Potenzial wäre daher eben ein großes Potenzial im Endeffekt für Regelsysteme. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzer Punkt. Wenn ihr euch jetzt für Brettspielforschung interessiert, es gibt sehr wenig dazu. Das heißt, wenn ihr Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen, das Ganze fängt quasi gerade erst so richtig an zu entstehen, zu modernen Brettspielen.
Also ein guter Einstieg, aber ich fürchte, im Rahmen von Wenzgeflüster kam schon das ein oder andere Desiderat in der Forschung.
Wahrscheinlich.
Zur Sprache. Also die Leute wissen schon gar nicht mehr, wo sie jetzt einsteigen sollen, weil es so viele Möglichkeiten. Klöster haben wir so ein bisschen jetzt schon besprochen und ich war vor allen Dingen nochmal auf dich zugekommen für diese Podcast-Folge auch, weil ich bei Boardgame Historian auf Instagram festgestellt habe, da taucht jetzt irgendwie auch relativ viel zum Frühmittelalter auf. Und Frühmittelalter ist ja irgendwie dann doch immer so auch eine Phase des Mittelalters, die nicht so überrepräsentiert ist. Also das haben wir jetzt auch gerade im Zuge dieses Reichenau-Ausstellungsprojektes nochmal an verschiedenen Facetten erlebt. Und auch das hatte ich mit Tobi in unserer Folge schon mal so ein bisschen herausgearbeitet. Auch das Geschichtsbild des Klosters und insgesamt das Geschichtsbild des Mittelalters fußt erstmal vor allen Dingen auf ja hochmittelalterlichen Phänomenen, die dann so eine gewisse Fortsetzung auch noch im Spätmittelalter erfahren. Also Ritter und Burg muss da nur genannt werden und jeder weiß sofort, okay, im Mittelalter finden wir aber nicht im Frühmittelalter. Also ist es immer schwierig, da diese Marker zu setzen. Nichtsdestotrotz, also wir haben da zum Beispiel Architekten des Westfrankenreichs, Banish the Snakes, also die Vertreibung der Schlangen, was ja irgendwie auch mit Pirmin, aber ich glaube,
da herkommt. Aber doch fast sehr gut aber eigentlich.
Okay, aber ich glaube, es meint eher den heiligen Patrick genau, von Irland, aber gut. 890 und Dark Ages, das Erbe Karls des Großen. Also das ist erstmal jetzt so eine Auswahl von Spielen, die ich bei euch auf dem Instagram-Kanal nochmal gefunden hatte. Blöd gesagt, ich schmeißte das gerade so ein bisschen hin, aber pick dir mal gerne raus, was du davon jetzt noch als spannend empfindest in Bezug auf Klöster, aber vielleicht auch in Bezug auf Frühmittelalter.
Ja, also nur um das ganz generell nochmal festzuhalten, warum ist es überhaupt so, dass wir ganz viel Hochmittelalter nur finden? Und ich glaube, gerade bei Brettspielen lässt sich das nochmal ganz klar darauf herunterbrechen, Brettspiele sind von ihrer Natur aus Modelle. Das heißt, sie müssen destilliert werden, um überhaupt etwas darstellen zu können. Und da greift man eben vor allem auf Tropes, auf Motive zurück, die viele Menschen kennen. Und vor allem braucht man auch besonders starke Marker. Und da ist es einfach so, dass das Hochmittelalter einfach aufgrund der Gebäude, die halt auch einfach noch viel verstehen, für die Menschen irgendwie am greifbarsten sind. Ich würde gerne einmal auf die Westfrankenreich-Trilogie. Trilogie ist nämlich tatsächlich mehrere Spiele, also Architekten, Paladine. Oh Gott, und das letzte habe ich vergessen. Ich glaube Lords. Muss ich nochmal nachgucken, ist auch nicht so wichtig. Zurückgreifen wir, genau, das ist ein sehr, also in den Brettspielkreisen recht bekannte Reihe von Jim Phillips, Garfield Games. Und die haben sich eben als Setting tatsächlich, genau, das Jahr 800 auch mit ausgesucht. Ich habe ihn natürlich damals gefragt, warum, Shem, hast du das gemacht? Und das ist wirklich ganz witzig. Er hat gesagt, er hat früher viel Age of Empires 2 gespielt. Und da gab es die Franken mit den Axtwerfern. Vielleicht erinnerst du dich. Und das war der Grund, warum er sich dafür entschieden hat. Manchmal ist es sehr blöd.
Wobei, und jetzt kommt Nerdwissen, ja, die Franziska als Wurfaxt um 800 schon gar nicht mehr relevant war.
Aber verdammt. Ach, scheiße. Genau. Hätte ich ihm sagen sollen damals. Nein. Aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz witzig, wie das zustande kommt. Und dann haben sie aber wirklich versucht auch, also es ist jetzt nicht so historisch von den Illustrationen her, wie jetzt zum Beispiel Campus Galli, sondern es ist mehr so ein bisschen comichaft, aber man sieht schon vom Stil her, dass sie sich hier bewusst an eine andere Zeit orientiert haben. Was ich da sehr schön finde, du kannst als Herrschender auch an dem Bau einer Kathedrale mitwirken. Das gibt viele Punkte. Du kannst aber auch während des Spiels einen Schwarzmarkt zugreifen. Das Problem ist, du kannst nicht beides. Weil wenn du deine Reputation, das ist so ein eigener Wert bei dir, durch Besuche des Schwarzmarktes zum Dirich gesetzt hast, darfst du nicht mehr eine Kathedrale mitbauen. Pech gehabt. Aber, also, ist eine witzige Mechanik, aber natürlich auch ganz interessant für Kirchenhistoriker, um darüber ins Gespräch zu kommen, welche Bedeutung eigentlich Religiosität im Mittelalter hatte. Anderes Spiel, was ich gerne nochmal beschreiben möchte, ist Banish the Snakes. Du hast es angesprochen. Da geht es eben darum, dass wir im Gefolge des heiligen Patricks versuchen müssen, Irland zu missionieren. Das Spiel ist von daher echt ganz interessant, weil es eben ja mal sehr deutlich eine These vertritt. Und zwar die These, dass ohne die Missionierung von Irlands während der Dark Ages ganz Europa in quasi schrecklicher, heidnischer, was auch immer entfallen wäre. Das ist eine starke These. Und da kann man sich durchaus mal mit auseinandersetzen. Aber auch die Spielidee finde ich eben an sich ganz, ganz witzig, auch wenn man sie natürlich wohlgemerkt kritisch sehen kann. Als letztes vielleicht nochmal zu Dark Ages, das Erbe Karl des Großen. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es gibt Brettspiele in unterschiedlichsten Varianten. Das gilt auch für die Schwierigkeitsgrade. Und während ein Campus Galli in seiner einfachsten Form wirklich ein Familienspiel geeignet ist, ist Dark Ages, das Erbe Karl des Großen, mehr für Menschen, die viel Zeit, viel Geld und viel Spaß vielleicht auch an langen Brettspielabenden haben. Dort können wir nämlich tatsächlich als mittelalterlicher Herrscher unser Reich auf der Karte weiter ausbauen. Wir können Städte errichten, wir können unterschiedliche Truppen anwerben. Wohlgemerkt, es heißt zwar das Erbe Karl des Großen, aber im Endeffekt haben wir da auch wieder Figuren von 800 bis 1400, die wir als Helden anwerben können. Das heißt, da kann auch mal Johanna von Orleans gegen Karl den Großen antreten. Das ist gar kein Problem. Aber abgesehen davon ist das Spiel großartig. Ich kann das nur empfehlen. Ist sogar aktuell noch erhältlich. Das war jetzt so ein ganz großer Überbriss. Man kann da viel drüber reden, wie Brettspiele im Mittelalter verhandeln. Genau, aber...
Aber kommen diese... also jetzt bei dem Dark Ages hattest du es zuletzt schon so ein bisschen angesprochen, aber so um insgesamt nochmal auf diese Auswahl oder auch darüber hinaus zu blicken, kommen diese Spiele im Frühmittelalter dann ohne diese sehr markanten Tropes und Motive aus oder ziehen sie die noch ins Frühmittelalter rein oder wie es auch insgesamt so das Bild des Frühmittelalters, weil das Spiel Dark Ages, das Erbe Karls des Großen, geht ja doch schon wieder mehr in diese dunkle Mittelalter-Richtung.
Genau, das ist richtig. Vielleicht nochmal zu Dark Ages allgemein. Also generell, wenn es um Dark Ages oder Frühmittelalter geht, ist in den Spielen, glaube ich, häufig noch mehr dieser Konflikt zwischen Heiden und Christen. Heiden habe ich jetzt in Anführungszeichen gesetzt, wird ja immer sehr stark thematisiert. Zum Beispiel gibt es auf der Spielkarte in Dark Ages zu Beginn neutrale Gebiete, in denen quasi Gegner sitzen. So. Und die heißen normalerweise Barbaren, aber du kannst sie aufwerten, schwieriger machen, dann sind es Heiden. Das ist schon mal ein ganz abgefahrener mechanischer Umbau. Andererseits hast du aber in diesem Spiel auch die Möglichkeit, besondere Bauwerke zu errichten, beispielsweise, die dann auch aus dem Frühmittelalter stammen. Und du hast auch ganz verschiedene Artefakte, die auch tatsächlich aus dem Frühmittelalter stammen. Das heißt, wenn du das Frühmittelalter ins Spiel bringst, dann eben durch ganz konkrete Artefakte, Persönlichkeiten etc. Wenn man jetzt, und du hast ja aber jetzt ja nochmal nach dem Mittelalterbild des Frühmittelalters gefragt, so, da würde ich sagen, es gibt einfach wirklich nicht so viele Spiele, die dezidiert da spielen. Die da spielen, haben dann aber häufiger irgendwie gefühlt doch nochmal die Bedrohung durch Barbaren, Heiden, was auch immer mit im Kontext.
Das heißt, auch diese Romantisierung, die wir häufiger sehen, ist dann schon wieder eher in Spielen zu sehen, die hoch- bis spätmittelalterlich.
Also so eine hübsche Kathedrale, genau, die braucht man häufiger erst da. Ja, genau, würde ich auch sagen. Also ganz generell trotzdem, auch in dem Brettspielen ist, auch wenn es Dark Ages heißt, du hast trotzdem schon mehr so ein Mittelalter, erhabenes Mittelalter. Also das Mittelalterbild, würde ich sagen, ist sogar relativ positiv da. Genau, aber ganz generell, ja, eher negativer als in den anderen Spielen.
Der aber nichtsdestotrotz wirklich spannende Punkt bei Brettspielen ist ja auch, wir haben einmal quasi das Narrativ, was dem allen zugrunde liegt. Wir haben das Regelwerk, aber wir haben eben auch die Illustrationen. Also es sind ja durchaus mehrere Ebenen, auf denen dieses Geschichtsbild vermittelt werden kann.
Das ist genau, wenn ich das genau kurz noch ausführen darf, das häufig natürlich. Das ist ja auch das, was ich in meiner Forschung versuche herauszuarbeiten. Also wie können wir eigentlich als Forschende uns mit Brettspielen, die Medium auseinandersetzen? Und wie du schon angesprochen hast, ich plädiere dafür eine Drei-Sphären-Sache, also Thema auf der anderen Seite, Regelwerk und Material, und die kann man wiederum auf drei unterschiedlichen Referenzebenen untersuchen. Das heißt einmal die ludologische Referenzebene, das heißt, was tut eigentlich etwas in einem Spiel? Das heißt, der Mönch, der ist ein Joker, gibt viele Punkte, so, das ist ein Argument, was gemacht wird. Dann die textliche Referenzebene, also welche Begriffe werden genutzt, in welchem Kontext werden diese Begriffe genutzt, tauchen tatsächlich mal Namen auf. Und das Letzte ist dann tatsächlich die ästhetische Referenzebene, also die Frage nach einerseits bildlicher Darstellung, aber eben auch das Haptische, das Materielle. Das ist ja das Schöne am Brettspielen, im Gegensatz zu digitalen Spielen. Also wir haben eben nicht nur den Bildschirm, sondern wir haben tatsächlich Dinge, die wir anfassen können. Und je nachdem, welches Spiel man wählt, können diese Figuren sehr filigran sein oder aus sehr besonderem Material gestaltet sein. Und das Spannende ist jetzt, dass all diese Dinge eben zusammen funktionieren und aus diesem Zusammenspiel dann wiederum meiner Meinung nach Argumente getätigt werden, die bei Spielenden dazu führen können, dass sie Einfluss auf deren Geschichtsbild haben. Ganz kurzes Beispiel, Reliquien, total abgefahren. Kann man heutzutage eigentlich wenig mit anfangen. In Brettspielen kommen sie, mit Mittelalter-Setting kommen sie erstaunlich häufig vor und sind dort auch Arten von Joker, die erlauben, und das ist es so interessant, das Regelwerk eigentlich zu sprengen. Also die erlauben dir zum Beispiel Würfe zu wiederholen oder besondere Wertungen durchzuführen. Das ist ja im Endeffekt auch wieder das, was wir unter Reliquien im Mittelalter verstehen. Also Dinge, die durch ihre ganz spezielle Bindung zu Heiligen, die ja eben bereits bei Gott sitzen, uns die Möglichkeit geben, das Regelwerk, also unsere Welt zu sprengen, so, wenn man es jetzt ganz philosophisch in Anführungszeichen aufgreifen möchte. Genau.
Ja, sehr spannend. Und ich glaube, wir haben jetzt so einen zumindest groben Überblick darüber bekommen, was Brettspiele für ein Geschichtsbild vermitteln können, welche Mechanismen sie auch letztendlich dafür verwenden. Und wir haben auch gesehen, es lohnt sich da genauer hinzuschauen, weil jetzt das popkulturelle Geschichtsbild, sei es Film und Fernsehen oder auch Brettspiel, nicht einfach 1:1 ist, sondern dass da jedes Medium auch nochmal ein bisschen anders vorgeht. Vermutlich eben, weil sie unterschiedliche Mechanismen dahingehend auch haben. Aber du hast es auch, finde ich, ganz gut, ja, mit dem Ziel des Ganzen beschrieben. Also, dass mich im Brettspiel ja eher was aufbauen möchte und damit einher automatisch geht, dass vielleicht das Kloster eher als ein Ort des Denkens und des Wissens begriffen wird. Also, das fand ich auf jeden Fall nochmal sehr spannend und hat auch, glaube ich, da nochmal gut aufgezeigt, in welche Richtung das so gehen kann. In diesem Sinne, Lukas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns da mal ein bisschen durchgeführt hast.
Ja, ich danke für die Möglichkeit und ganz viel Erfolg bei dem Podcast.
Vielen Dank. Und ihr da draußen kennt es bereits. Wenn ihr nun Interesse habt an der großen Landesausstellung, dann schaut einfach mal auf ausstellung-reichenau.de vorbei. Da werdet ihr mit allen relevanten Informationen zu eurem Besuch versorgt. Aber sei vorgewarnt, die Ausstellung läuft nur noch bis zum 20. Oktober. Also da müsstet ihr jetzt zeitig aktiv werden, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ihr könnt dem Badischen Landesmuseum natürlich auch auf gängigen Social-Media-Plattformen folgen. Dazu zählen Instagram und Facebook. Da findet ihr unter anderem auch die angesprochene Themenreihe zur Klosterkultur mit Mittelalter digital. Die verlinken wir euch auch nochmal eigens in den Shownotes, genauso wie wir euch nochmal die Links zu Boardgame Historian mitgeben, dass ihr da ein bisschen stöbern könnt. Wenn ihr darüber hinaus Interesse habt an weiteren Podcasts, dann schaut auch gerne beim nächsten Mal vorbei oder schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.